So, willkommen zu meinem vierten Podcast zum Thema digitale Souveränität. Heute bin ich noch aufgeregter als die anderen Male, weil wir das Glück haben, oder weil ich das Glück habe, mal mit einem echten Kunden reden zu dürfen, der wirklich eine Entscheidung getroffen hat vor dem Hintergrund digitale Souveränität und wo wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen anfassbarer hinkriegen. Und ja, ich habe das große Glück, mit Emek Altun von der Vita Group zusammenzusetzen. Und bevor ich jetzt viel über dich erzähle, Emek, erzähl was über dich.
Ja, gerne, Peter. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Ich sehe mich nicht als Kunde. Ich sehe mich eher als Partner. Wir sehen uns eher als Partner der Adesso, weil wir wirklich die Zusammenarbeit auch auf Augenhöhe leben. Genau, ich bin der Emek. Ich bin jetzt seit knapp über 18 Jahren im Gesundheitswesen tätig. Bin damals nach dem dualen Studium auch als Assistent in der Bertelsmann-Welt eingestiegen, als Assistent der Geschäftsführung, und habe darüber so ein paar unterschiedliche Stationen gehabt, immer mit dem Fokus auf Telemedizin, ambulante Versorgung. Darf jetzt seit 8 Jahren als Geschäftsführer eines Unternehmensteils in der Vita Group agieren und seit letzten Monat auch Mitgesellschafter dieses Unternehmens sein. Und wir befassen uns im Wesentlichen mit Services und Technologien, die die Verbindungslinien zwischen Arzt und Patient sozusagen so einfach wie möglich und so direkt wie möglich gestalten lassen. Dafür braucht's unter der Motorhaube viel Technologie, und die versuchen wir unseren Kunden entsprechend bereitzustellen.
Okay, vielen Dank. Es geht ja konkret um die HealthMatch-Plattform, die ihr anbietet. Magst du dazu noch mal 3 Worte sagen, dass man sich das besser vorstellen kann? Das ist ja Telemedizin, da ist ja ganz viel heißes Zeug dabei.
Ja, Tatsache. Also wir haben mit dem HealthMatch vor circa 4 Jahren, 4,5 Jahren gestartet und wurden von einem Kunden darauf angesprochen, ob wir uns vorstellen könnten, praktisch eine Technologie bereitzustellen, mit der möglich wird, außerhalb der Sprechstundenzeiten, also in akut ambulanten Versorgungsfällen, Patientinnen und Patienten sozusagen einen digitalen Einstieg zu ermöglichen, eine Ersteinschätzung durchzuführen und dann den Patienten in die richtige Versorgungsebene zu steuern. Und immer dann, wenn eben der Arzt- und Patientenkontakt auch über Telemedizin zustande kommen kann, dort auch das Stück Software zu stellen, damit ein Patient sozusagen einfach durchlässig diese digitale Journey erleben kann. Und dazu haben wir uns damals entschlossen, das zu bauen sozusagen. Und heute würde ich sagen, ist das Produkt weitaus mehr als jetzt nur ein Vehikel, um Videosprechstunden durchzuführen. Es managt ganz viel Komplexität, die wir in unserer IT-Infrastruktur in Deutschland haben, indem es eben unterhalb der Wasseroberfläche diese Komplexität irgendwie beherrschbar macht, durch eben einen Infrastrukturlayer, den wir stellen, über den letztlich oberhalb der Wasseroberfläche letztlich Verbindungslinien zwischen Patient und Arzt entstehen können und wir so nutzerfreundlich wie möglich Versorgungsleistungen erlebbar machen.
Okay, gerade wenn du sagst benutzerfreundlich, dann müsst ihr ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Daten austauschen, damit es immer den idealen oder den maximalen Informationsstand gibt. Patientendaten, der heilige Gral der DSGVO, zu Recht, wie ich finde, völlig zu Recht. Inwiefern hat das jetzt für euch eine besondere Bedeutung und inwiefern hat es denn eigentlich eure Wahl des Providers letztendlich dann auch beeinflusst? Und was habt ihr überhaupt für einen Teil jetzt Fremdvergehen? Müssen wir auch noch was zu sagen?
Ja, gerne. Für uns spielen Daten genauso eine wichtige Rolle, glaube ich, wie für jeden anderen Tech-Provider, der im Kontext der Versorgung aktiv ist. Versorgung ist ja am Ende des Tages kein Selbstzweck, sondern muss ja irgendwie auch ein Outcome erfüllen. Ich glaube, heutzutage sogar mehr als vielleicht noch vor ein paar Jahren davor, weil wir jetzt natürlich auch in einer Situation sind, in der wir einen ganz anderen Kostendruck erleben und Kosteneffizienz und auch Versorgungseffizienz dadurch eine ganz andere Rolle spielt. Und die können wir nur dann entfalten, wenn wir uns auch im Klaren darüber sind, ob eine Versorgungsleistung, eine Therapieentscheidung beispielsweise auch den notwendigen Effekt und auch die Effizienz mit sich gebracht hat. Ja, also habe ich tatsächlich durch die Vermittlungsentscheidung, die zum Beispiel über unsere Plattform läuft, einen Patienten an einen Videosprechstundenarzt zu übergeben, war das die richtige Entscheidung? Hat die auch wirklich zum Versorgungsabschluss geführt? Oder ist der Patient danach trotzdem noch im Gesundheitssystem herumgeirrt sozusagen und hat nach Tagen oder teilweise Wochen dann noch versucht, einen Versorgungsabschluss zu erfahren? Um das irgendwie für uns messbar zu machen, greifen zu können, brauchen wir natürlich Daten, und die Daten müssen uns in einer strukturierten, hochverfügbaren Art und Weise im Zugriff sein. Und deswegen haben wir uns mit dem Produktlaunch auch dazu entschlossen, eben unter anderem auch mit euch, über die wir den Managed Service dann auch erfahren können über die Adesso und eben über die Stackit letztlich auf die Cloud der Stackit zurückzugreifen, um dort letztlich auch genau die performante Infrastruktur zu erleben. Ja.
Jetzt hast du gesagt, hochverfügbar und flexibel. Da ist schon mal klar, dass eine Cloud sein muss, aber ihr habt euch gegen die Hyperscaler entschieden. Oder ihr habt euch für einen europäischen Anbieter, genau genommen für die Stackit, was ja längst gesagt, entschieden. Kannst du noch mal umreißen, warum? Was waren da die wesentlichen entscheidungsrelevanten Kriterien?
Gut, du hattest es eingangs ja auch schon angesprochen. Souveränität ist ja so ein bisschen auch die Klammer, mit der ihr den Podcast auch gestaltet, so mein Verständnis. Und das trifft für uns ja genauso zu. Ich glaube, dass es jetzt ohne zu politisch strategisch werden zu wollen, aber ich denke durchaus, dass eine souveräne Cloud-Infrastruktur in den heutigen Zeiten durchaus erstmal eine große Bank ist. Und das ist, glaube ich, das eine Wesentliche. Und technisch-regulatorisch ist sicherlich das Zweite, dass wir natürlich sicherstellen müssen, dass wir den Informationssicherheits- und den Datenschutzanforderungen auch gerecht werden. Und da verschwimmen ja manchmal Fakten und Gefühle so ein bisschen und vermengen sich. Wenn ich es jetzt mal faktisch nehmen wollte, dann ist es für uns natürlich wichtig, dass wir auch den Ausschreibungen auch überhaupt genügen, die letztlich teilweise auch hart fordern. Unsere Auftraggeber fordern ja teilweise in öffentlichen Vergaben einfach auch europäischer Raum und schränken das ja teilweise eben regional ein und limitieren es und schließen teilweise sogar Hyperscaler ja schon von sich aus. Und dem müssen wir natürlich auch entsprechend genügen. Und ich teile deine Einschätzung, wir sehen das auch so. Ich finde das Thema souveräne Cloud nicht unbedingt auf Hyperscaler zu setzen, im europäischen Datenraum zu bleiben, idealerweise sogar im deutschen Raum zu bleiben. Das ist durchaus eine produktstrategische Entscheidung, die uns bisher auch recht gibt. Ja.
Ihr habt das ja vor einigen Monaten vergeben und der ganze Entscheidungsprozess war ja auch schon ein bisschen länger. Jetzt sind wir in den letzten 3 Monaten gefühlt souveräne Lösungen der Hyperscaler. Also ne, die von Google, von Azure und von AWS sind souveräne Lösungen jetzt mittlerweile im Angebot, die volle Funktionalität bieten. Würde das im Nachhinein, hätte das eure Entscheidung, wäre die anders ausgefallen? Oder wäre es auf jeden Fall ein Europäer geworden? Das würde mich nochmal interessieren, weil da hat sich ja die Lage ein bisschen verändert.
Ich möchte jetzt ungern irgendwie so einen Dogmatismus nach vorne setzen und sagen, um jeden Preis. Ja, also am Ende des Tages müssen sich natürlich auch europäische Lösungen irgendwie dem Wettbewerb stellen, und das Preis-Leistungs-Verhältnis muss irgendwie ausgewogen sein. Ja, und dann ist es vielleicht so das letzte Quäntchen, das dann dazu führt, dass man dann sagt, wir entscheiden uns dann für einen Europäer. Offen gestanden, wie du es gerade schon gesagt hast, unsere Vergabeentscheidung ist ja schon ein paar Monate her. Wie ein Abschluss sozusagen dann aussehen würde, wie eine Entscheidung aussehen würde, wenn wir jetzt heute uns neu in den Prozess begeben würden, das könnte ich dir tatsächlich gar nicht sagen. So, insofern wir uns gar nicht weiter damit beschäftigt haben. Ich wüsste ungefähr, was mein CTO sagen würde. Er fühlt sich heute sicherlich immer noch wohl mit der Entscheidung, die er vor ein paar Monaten getroffen hat. Aber herleiten könnte ich tatsächlich nicht.
Ja. War wahrscheinlich auch gar keine schlaue Frage, wenn sich der Lösungsraum jetzt so verändert hat. Aber na gut, jetzt habe ich sie gestellt, jetzt muss ich auch dazu stehen. Und du hast sie immerhin beantwortet, fand ich gut. Aber sag nochmal, es gibt ja auch noch die OBASH und die Jonos und also zahlreiche deutsch-europäische Anbieter. Warum Stackit?
Gut, ich meine, so wie ich euren Approach auch immer verstanden habe, seid ihr agnostisch unterwegs und ihr folgt ja keinem Dogmatismus und habt nur einen Infrastrukturprovider, einen Betriebsprovider irgendwie im Petto. Wir haben uns ja damals auch gemeinsam mit euch erstmal ein Beratungsmandat begeben und haben uns angeschaut, was gibt's denn am Markt tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt, was sind die Vor- und Nachteile, was sind Chancen, Risiken, was sind denn eigentlich auch Kostenstrukturen dahinter. Und haben uns ja dann letztlich auch auf Basis eurer Beratung dann auch für Stackit entschieden, weil wir das als die performanteste Variante der unterschiedlichen damals erachtet haben. Und das war dann der Entschluss. Ja, es wurde nicht gewürfelt. Wir haben uns tatsächlich auch einem Prozess unterworfen und haben dann auch verglichen tatsächlich. Und in diesem Vergleichsprozess habt ihr uns ja auch sehr, sehr gut unterstützt. Und ich meine, wir sind ja jetzt live. Wenn ich jetzt mir die Service-KPIs anschaue, die Service-Levels anschaue, wenn ich mir die Verfügbarkeitsdaten anschaue, dann auch bei hoher Last, dann fühle ich uns weiterhin sozusagen bestätigt in der Entscheidung.
Der dich hat fast so ein bisschen rot. So viel Lob, das tut aber auch mal gut. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt ja jetzt nicht einfach nur ein bisschen Consumption gebucht, sondern unserer Tochter, der 3AS, Adesso as a Service. Wir haben ja auch einen Managed Service Anteil, den wir für euch erbringen. Was ist denn die Lücke, die du so siehst zwischen, ich habe ja die Cloud und ihr seid der Technologieprovider. Wo ist denn da die Lücke, wo wir mit unseren Managed Service Angeboten euch auch nochmal unterstützen können?
Ja gut, am Ende des Tages, wir sind ja ein sehr guter, solide aufgestellter Mittelständler. Und wir fokussieren uns ja letztlich auf die Leistungen, die wir auch wirklich beherrschen. Ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten sozusagen. Ja, und das, was wir gut können, ist Versorgungspfade zu kreieren und die dann letztlich technisch zu stützen. Und irgendwann hört's dann bei uns auf. Ja, und irgendwo dazwischen findet dieser Layer statt, den wir als Vakuum ja irgendwie füllen müssen, wo wir als Mittelständler jetzt nicht dazu uns dazu entschlossen haben, dann einen solchen Managed Service in-house aufzubauen mit all den Kapazitäten. Sicherlich auch ein Auslastungsthema, aber Player und Provider zu haben, die sich ausschließlich darauf konzentrieren, die das in einem skalierten Ausmaß machen, die werden immer State of the Art sein, werden uns immer im Zweifel ein paar Schritte voraus sein. Und auf diese Kompetenz zurückzugreifen, ohne sie jetzt sozusagen schmerzhaft über Jahre selber aufzubauen, um uns eben auf unseren strategischen Kern zu fokussieren. Das war letztlich die wesentliche Ratio. Und im Alltag, sage ich mal, im Daily Doing, bringt das letztlich mit sich, dass ihr sicherstellt, dass die Betriebsinfrastruktur auch performiert, ja, und funktioniert und auch letztlich die Service-Levels dahinter eingehalten werden. Wir sind ja teilweise auch nachts unterwegs, wo es dann darum geht, auch einen Service auch eben außerhalb der klassischen Servicezeiten auch zu bieten. Auch das bildet ihr perfekt ab für uns. Und das ist dann die Gesamtgemengelage, die uns im Alltag wirklich den ganzen Service-Teil dann auch an der Stelle abnehmen lässt. Ja,
ja. Freut mich, dass wir da so nützlich sind und so gut zusammenarbeiten können. Aber ihr seid ja selber auch Anbieter von IT-Dienstleistungen. Und unsere These ist ja, die wir gerne vertreten, ist, digitale Souveränität ist nicht immer nur ein Kostenfaktor, sondern kann auch ein Wettbewerbsvorteil sein. Jetzt hattest du am Anfang schon mal gesagt, es gibt Ausschreibungen, da steht das einfach so drin. Da ist ja gar kein Vorteil, da muss es ja jeder haben und er darf an der Ausschreibung nicht teilnehmen. Aber wenn das mal nicht so hart vom Kunden vorgegeben ist und ihr seid im Gesprächen mit Kunden, habt ihr den Eindruck, dass diese europäisch-regionale Lösung, dass das grundsätzlich als Vorteil angesehen wird oder ist den Kunden das egal?
Ja, ich glaube zumindest die Ansprechpartner, mit denen ich interagiere, denen ist das, glaube ich, nicht egal. Ja, am Ende steckt ja ganz viel, deswegen hatte ich es ja erwähnt, ja, man neigt ja schnell dazu, bei dem Thema rauszugehen aus dem öffentlichen Vergaberahmen und der berücksichtigt sowas wie Souveränität ja letztlich auch nicht, sondern er kommt ja eher aus einer anderen Perspektive, eben aus der Datenschutz-Informationssicherheitsperspektive und letztlich auch der Notwendigkeit, auf internationalen Anbietern auch die Möglichkeit zu geben, an der öffentlichen Vergabe teilzuhaben sozusagen. Ja. Und wenn wir dann diese Sphäre verlassen, dann kommen wir natürlich schnell in eine gesellschaftspolitische und auch um eine wirtschaftspolitische Fragestellung nicht umher. Und wenn man das dann diskutiert, wie gesagt, erstmal nichts mit Leistungserbringung und mit Vergabe zu tun, dann nehme ich da schon eine gewisse Haltung wahr. Ja. Und die Haltung ist eben insbesondere auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland unter Berücksichtigung aller gerade in dieser Welt verrückterweise passierenden Dinge, sozusagen den Wirtschaftsstandort Deutschland auch wirklich zu stärken und ihn auch, wie es im Begriff steckt, auch souverän zu halten. Und das nehme ich schon mit. Ich erkenne jetzt aber nicht, weißt du, also ich erkenne jetzt nicht keinen Passus in einer Ausschreibung, die ich in die Hände bekomme, in der dann drin steckt, dass der Anbieter wirklich tatsächlich auf souveräne Cloud-Infrastruktur idealerweise in Deutschland setzen muss, ja. Da bricht, glaube ich, auch wettbewerbsrechtlich an der Stelle. Es wäre jetzt mal eine interessante Frage für einen Wettbewerbsrechtler, wie weit man das überhaupt eingrenzen darf, wie weit nicht. Und wie weit es am Ende eben eine politische Debatte ist, die eben fernab vom Vergaberecht geführt wird. I don't know.
Ja, absolut. Also diese Emotionalität in der Debatte, die kriegen wir ja gar nicht raus. Das geht ja alle Richtungen, ne? Auch von totaler Verzweiflung, so nach dem Motto, man kann es ja eh nicht völlig umgehen, bis hin zu, es muss alles ganz streng reglementiert sein. Ja, das ist schon richtig. Gucken wir einmal in die Zukunft. Was glaubst du, in welche Richtung sich das Thema digitale Souveränität bewegen wird? Werden wir da mehr drauf achten? Oder wir haben ja immer noch den Punkt, das ist mit höheren Kosten als der klassische Hyperscaler versehen. Wird sich das nach einer jetzt womöglich anfänglichen Welle, wird das eine Mode sein und man geht doch wieder zu der strengen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen nach Euros zurück? Was ist so deine Einschätzung?
Ja, ich glaube, an gewissen Stellen kann es dann am Ende des Tages keine alleinige wirtschaftliche Entscheidung mehr sein, also keine betriebswirtschaftliche Entscheidung mehr sein. Und dann greifen all die Aspekte, über die wir ja vorhin mal zumindest kurz gesprochen haben. Also ich denke durchaus, das ist jetzt Glaskugel, aber was erleben wir denn? Wir erleben durchaus, dass die Sicherstellung von Versorgung, also ich fokussiere mich jetzt mal aufs Gesundheitswesen sozusagen, auf die Branche, in der ich auch tätig bin. Was ich dort erlebe, ist durchaus, dass wir einen zunehmenden Druck haben, den Bedarf an Versorgung mit passenden Angeboten in der Versorgung sozusagen irgendwie zu treffen. Und das wird natürlich unter Einbezug eines Kostendrucks immer schwieriger. Und was wir natürlich schon erleben, ist, dass der Gesetzgeber sich immer intensiver auch einbringt und teilweise dann auch schon zentralere Strukturen auch zur Sicherstellung von Versorgung auch treibt, ja, und das erkennen wir jetzt natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel Krankenhausstrukturen uns anschauen. Es werden weniger Krankenhäuser, die Notwendigkeit sozusagen mehr in dezentralen Hubs zu denken, in denen ich eben zentralere Anlaufstellen habe, in denen ein Patient vielleicht mal 10 oder 12 Kilometer weiterfahren muss, als es vielleicht früher gewohnt war, zeigt ja schon auch, dass es auch ja letztlich auch in der Sicherstellung der Versorgung in Zukunft nicht mehr nur die Aufgabe der Leistungserbringer wird, die den gesetzlichen Auftrag vielleicht heute haben. Und damit einhergeht dann natürlich die Frage, wenn ich es weiter zentralisiere, das System, wie stelle ich mich dann auch infrastrukturell am Ende des Tages auf und wo schütze ich sozusagen meine Infrastruktur, auch insbesondere an kritischen Stellen? Und dann, glaube ich, wird es keine ausschließliche betriebswirtschaftliche Entscheidung mehr sein. Und dann werden solche Aspekte wie Souveränität, glaube ich, anders getrieben. Also ich hole jetzt weit aus, ja, aber am Ende gehe ich davon aus, dass wir eine weitere zunehmende Zentralisierung in unseren Versorgungsinfrastrukturen haben werden. Und damit einhergeht auch die Fragestellung, wie souverän wollen wir uns an der Stelle aufstellen.
Okay, ja, gerade aktuell ja auch viel Aufmerksamkeit aufs Gesundheitswesen und politisch betrachtet insofern hoher Innovationsdruck. Das bedeutet noch mehr Technologie wahrscheinlich, die da sichergestellt werden muss. Insofern ein ganz, ganz spannendes Thema wahrscheinlich im gesamten Gesundheitswesen. Emek, ich danke dir sehr. Das war, wie ich finde, ein sehr interessanter Einblick. Und auch viel Lob für Adesso und Adesso as a Service. Es hat mich natürlich gefreut. Ja, ich danke dir.
Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank dir, Peter, für den guten Austausch.